Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. Sind Sie auch manchmal so müde und erschöpft in dieser Corona-Zeit? Diese Pandemie ist äußerst anstrengend. Wie Sport und Bewegung helfen können, besprechen wir in dieser Sendung, in der wir auch über die ersten messbaren Auswirkungen von Corona auf die Vereinslandschaft in Deutschland berichten. Eine bewegende Lebensgeschichte einer deutschen Olympia-Hoffnung erzählen wir Ihnen dann im zweiten Teil dieser Sendung und unterhalten uns mit Dietloff von Arnim. Er will morgen Ulrich Klaus als Präsident des Deutschen Tennisbunds ablösen. Außerdem natürlich die Fußball-Bundesliga und viel Wintersport. Unter anderem ein Gespräch mit dem früheren Skiweltmeister Christoph Innerhofer vor der WM in Cortina d'Ampezzo in einer Woche. 40 Minuten sind gespielt im Abendspiel zwischen Leipzig und Leverkusen. Noch sind keine Tore gefallen. Bei Rekordmeister Bayern München machte schon die Pressekonferenz vor dem Spiel Schlagzeilen, als Trainer Hansi Flick beiläufig im Stile von "fast hätte ich's vergessen" die Corona-Infektion von Leon Goretzka und Javi Martinez mitteilt und sich erst einmal beim Pressesprecher rückversichern muss.
Was haben wir noch?
Javi und Leon?
Ja, genau, sorry. Javi und Leon sind beide positiv getestet und sind jetzt in Quarantäne. Stehen uns nicht zur Verfügung.
Aber auch ohne die beiden gelang eine souveräne Revanche für das 1:4 im Hinspiel gegen Hoffenheim. Heute drehte der FC Bayern das Ergebnis genau um, berichtet Edgar Endres.
Der vierte Sieg in Folge für Thomas Müller am Ende, dank der Offensivpower, ein gelungener Nachmittag.
Vor allem dann in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch aus unseren Tormöglichkeiten eine mehr Effektivität erzeugen können. Wir haben ein Spiel gesehen mit zwei Mannschaften, die ihre Stärken sicherlich auch in der Offensive haben, beide auch Fußball spielen wollen. Summa summarum, glaube ich, war es ein hochverdienter Sieg von uns und dementsprechend sind wir natürlich auch sehr zufrieden.
Im Dauerregen vergeben die Gäste durch Bebu zwei tolle Chancen in der Anfangsphase. Am Ende steht ein frustrierendes 1:4 für Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner.
Wir haben sicher zu Beginn die besseren Chancen, dann ist es extrem wichtig, gegen die Bayern in Führung zu gehen.
Boateng und Müller treffen zur 2:0-Führung. Kramaric verkürzt auf 1:2 unmittelbar vor der Pause. Als Baumgartner noch eine Chance zum Ausgleich unmittelbar nach der Pause liegen lässt, machen die Bayern ernst. Lewandowski trifft mit seinem 24. Tor zum 3:1 und auch Gnabry macht mal wieder ein Tor, nach über 800 Minuten ohne Erfolg.
Eine Durststrecke von 3 Spielen ohne Sieg musste der BVB verkraften. Heute gegen Augsburg gelang aber mit einem 3:1 wieder ein Schritt nach vorne, über den sich Trainer Edin Terzic freute.
Fußball ist das schönste Spiel der Welt und es geht ums Gewinnen. Und deshalb sollte man sich auch über so eine Leistung und über so ein Ergebnis freuen dürfen. Und das hat man dann, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe es gespürt und das war schön.
Zu sehen gibt es das Spiel jetzt auch nicht, den Spielbericht von Stefan Kausen aber zum Hören.
Borussia Dortmund meldet sich eindrucksvoll zurück. Dieses 3:1 war hochverdient, ein Spiel auf ein Tor, auch wenn André Hahn für die Augsburger das erste Tor schoss. In der 10. Minute führten die Gäste, dann verschoss Haaland einen Elfmeter für den BVB. Aber der Kopfball von Delaney nach Freistoß von Reus brachte den verdienten Ausgleich und in der zweiten Halbzeit dann die Treffer zum 2:1 durch Sancho für Dortmund und Udo Kai per Eigentor gegen die Augsburger. Der BVB zurück im Kampf um die Champions League.
Mit dem gleichen Ergebnis besiegt heute auch Eintracht Frankfurt Hertha BSC und klettert damit mindestens vorübergehend auf den 3. Tabellenrang. Dirk Schmidt.
Jetzt also steht Eintracht Frankfurt dort, wo man sich hingeträumt hatte, auf einem Champions League-Rang. Es war ein reiner Arbeitssieg gegen Hertha BSC und Adi Hütter. Der Trainer sollte recht behalten mit der Prognose, dass es gegen Hertha Geduld braucht. 5 Minuten vor Schluss gingen die Frankfurter durch Martin Hinteregger erstmals in Führung. Und doch war es ein verdienter Sieg, der eindrucksvoll demonstrierte, wie selbstbewusst und zielorientiert die Frankfurter inzwischen auch an einem nicht ganz so starken Tag auftreten. Das kann man auch, wenn man beispielsweise einen André Silva hat, der beim 3:1-Sieg gegen die Hertha bereits seine Saisontore 15 und 16 erzielte.
Herthas Stadtrivale Union Berlin hält derweil weiter Anschluss an die Europapokalränge und bleibt besonders für die Teams aus der oberen Tabellenhälfte ein unangenehmer Gegner, wie Jakob Rüger erzählt.
Auch Borussia Mönchengladbach konnte keinen Sieg in Berlin-Köpenick erringen. Die Gäste waren tonangebend, hatten die ersten guten Chancen. Doch die verletzungsgeplagten Unioner gingen per Freistoß in Führung. Robin Knoche traf nach Vorlage von Ingwertsen per Kopf. Gladbach antwortete im zweiten Durchgang durch Alessandro Plea. Der Stürmer traf aus 17 Metern platziert mit einem Flachschuss. Beide Mannschaften wechselten offensiv, erarbeiteten sich Chancen, doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr gelingen. Gladbach bleibt 2021 damit weiterhin ungeschlagen, muss sich aber mit einem Unentschieden zufrieden geben. Union und Gladbach trennen sich am Ende mit 1:1.
Und noch ein 1:1 gab es an diesem Nachmittag, eines, das vor allem Schalke 04 eigentlich ganz und gar nicht weiterhilft. Aus Bremen meldet sich Matthias Arians.
Es war ein Achtungserfolg für den FC Schalke 04, der am Ende aber noch mächtig ins Wackeln geriet. Eine ordentliche Halbzeit reichte dem Tabellenschlusslicht zu einem Punktgewinn gegen eine im ersten Durchgang völlig indisponierte Bremer Mannschaft. Die Halbzeitführung durch Omar Mascarell ging völlig in Ordnung. Nach dem Wechsel ein komplett anderes Bild. Werder spielte plötzlich mit dem Druck und Elan, den sich Trainer Florian Kohfeldt sicher schon im ersten Durchgang gewünscht hätte. Schalke fand plötzlich gar nicht mehr statt. Der Ausgleich durch Kevin Möwald war hoch verdient. Auch Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar konnte nach seiner Einwechslung daran nichts mehr ändern. Fast sogar hätte es für die Bremer noch zum Sieg gereicht. Ein Treffer von Maxi Eggestein in der Nachspielzeit wurde nach Videobeweis aber zu Recht nicht anerkannt.
Ich habe an dieser Stelle noch die Ergebnisse aus der zweiten Fußball-Bundesliga für Sie. Tabellenführer bleibt weiter der Hamburger SV nach einem 3:1 gegen Paderborn. Ebenfalls 3:1 gewinnt Kiel gegen Braunschweig und Regensburg und Darmstadt trennen sich 1:1 unentschieden. Seit Anfang November, seit inzwischen 3 Monaten, gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen und Einschränkungen. Für den Breitensport, auf die kurze Formel gebracht, alle Vereine und Fitnessstudios zu, Sport allein oder zu zweit, draußen und mit Abstand möglich. Wie aber geht es den Vereinen, die diese Situation jetzt schon zum zweiten Mal binnen eines Jahres überstehen müssen? Maximilian Rieger berichtet, die größeren Sportvereine haben mehr zu kämpfen.
Vor einem Jahr hatte die TSG Bergedorf etwas mehr als 11.000 Mitglieder. Der Verein aus dem Hamburger Osten ist damit einer der größten Sportvereine Deutschlands. 26 Sportarten bietet er an, von Fußball bis Fitness. 12 Monate und 2 Shutdowns später hat die TSG Bergedorf nur noch knapp 9.000 Mitglieder. Dass rund 2.000 Mitglieder den Verein im Laufe eines Jahres verlassen, sei normal, sagt der Vorstandsvorsitzende Boris Schmidt. Das Problem? Es gibt kaum neue Mitglieder.
Von November bis Februar, diese 4 Monate, treten in die Vereine so viele Mitglieder ein wie in den 8 anderen Monaten. Also das sind die eintrittsstärksten Monate im deutschen Sport, das Winterhalbjahr. Und deswegen tut der zweite Lockdown auch noch viel mehr weh.
Trotzdem kämen die meisten Vereine im Moment noch relativ gut durch die Zeit, denn es lassen sich auch viele Kosten sparen. Zum Beispiel beziehen die mehr als 100 Hauptamtlichen bei der TSG Bergedorf Kurzarbeitergeld, was den Verein entlastet. Eine Deutschlandfunk-Abfrage bei allen Sportministerien der Länder zeigt, dass zwar inzwischen knapp 50 Millionen Euro an Soforthilfen in den Breitensport geflossen sind, in den meisten Bundesländern braucht aber nur ein kleiner Teil der Vereine diese Hilfen und viele Hilfsfonds wurden nicht ausgeschöpft. Auch Boris Schmidt glaubt, die wirkliche Herausforderung sei die Zeit nach dem Shutdown.
Im Sport sind die Menschen nicht sofort wieder da und schwupp, jetzt treten mal die 1.300 bei uns innerhalb von 2 Monaten wieder ein, die irgendwie weg sind. Sondern das wird eine Zeit lang dauern. Vielleicht bei dem einen länger, bei dem anderen weniger. Aber die Kosten sind eben die gleichen wieder sofort. Und da muss der Staat eben auch noch danach unterstützen, wenn er die Vereinsstruktur in der Republik eben beibehalten will. Sonst wird es nicht mehr 90.000 Sportvereine im Land geben.
Dies sei auch die Einschätzung von anderen mitgliederstarken Vereinen, die sich im sogenannten Freiburger Kreis organisiert haben. Schmidt ist dort Vorstandsvorsitzender. Und auch die ersten Zahlen aus dem neuen Sportentwicklungsbericht zeigen, dass der zweite Shutdown die Unsicherheit im deutschen Sport verstärkt. Rund 20.000 Vereine sollten auf einer Skala von 0 bis 100 angeben, für wie groß sie die Wahrscheinlichkeit halten, in Existenznot zu geraten. Mehr als die Hälfte hat einen Wert von über 50 angegeben. Sorge bereitet den Vereinen vor allem der Rückgang von Mitgliedern und Ehrenamtlichen, sagt Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln, der die Erhebung durchgeführt hat. Er geht davon aus, dass besonders die Vereine betroffen sind, die sich von einer Solidargemeinschaft hin zu einem eher dienstleistungsorientierten Anbieter gewandelt haben.
Dadurch geht normalerweise eine schwächere Bindung der Mitglieder einher. Sie verstehen sich häufiger als Kunden und wir finden diese Mitglieder auch häufiger in Gesundheits- und Fitnessangeboten der Vereine und nicht in klassischen Sportarten-Wettkampfangeboten.
Eine Beobachtung, die auch Boris Schmidt macht. Denn aus den Abteilungen der klassischen Mannschaftssportarten würden bei der TSG Bergedorf deutlich weniger Mitglieder austreten als im größeren Bereich der Fitness- und Gesundheitskurse.
Und in kleineren Vereinen, die auch mehr auf die klassischen Sportarten ausgerichtet sind, ist deswegen auch die Kündigungsquote, würde ich sagen, deutlich geringer.
Wie stark die Mitgliederzahlen tatsächlich zurückgegangen sind, erheben die Landessportbünde gerade. Erste Zahlen aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen zeigen, dass der Schwund in der Breite vielleicht nicht ganz so gravierend ausfällt wie befürchtet. Dort sind die Zahlen zwischen 3% und 5% gesunken. Endgültige Zahlen, gerade auch aus den bevölkerungsreichsten Bundesländern wird es aber erst in einigen Wochen geben. Wichtig für die Vereine in dieser Situation: Identifikation schaffen. Dafür müssen sie versuchen, kommunikativ auf ihre Mitglieder zuzugehen, meint Sportwissenschaftler Christoph Breuer. Und von der Politik brauche es eine Öffnungsperspektive.
Wenn man das in so eine Art Bild eines Treueakkus übersetzt, ist der Treueakku bei Ehrenamtlichen im Durchschnitt sicherlich größer und länger haltend als der Treueakku von Mitgliedern. Punkt ist aber auch hier, dass je länger der Lockdown anhält, desto stärker verliert der Treueakku auch an Leistung. Das gilt eben für beide. Mitglieder und Ehrenamtliche.
Bei der TSG Bergedorf gibt es noch genug Mitglieder, bei denen der Akku hält. Der Verein hat einen Einkaufsservice für ältere Mitglieder eingerichtet. Jetzt bietet der Verein an, über 80-Jährige zum Impfen zu fahren. Und durch die Resonanz auf diese Aktionen ist Boris Schmidt erst richtig bewusst geworden, dass es für diese Menschen bei der Mitgliedschaft um mehr als Sport geht.
Für die ist das Kaffeetrinken nach der Sportstunde mindestens so wichtig wie die Sportstunde selbst.
Die soziale Komponente des Sports, darüber sprechen wir auch in den kommenden Minuten. Vor dieser Sendung habe ich Dr. Malte Clausen von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich erreicht. Er ist auch Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Sportpsychiatrie und Psychotherapie. Mit ihm habe ich über die Folgen der Pandemie für die geistige Gesundheit gesprochen.
Ja, also ich denke, dass alle sicherlich auch von der Pandemie auch ein Stück weit erschöpft sind. Und das ist natürlich auch verständlich, weil das Thema beschäftigt uns in vielen Facetten seit jetzt knapp einem Jahr mit und geht ja auch dann doch mit beträchtlichen Einschränkungen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens einher, aber natürlich auch mit Sorgen und Ängsten. Und das kann sich natürlich dann auch auf die Psyche niederschlagen.
Was können wir denn dagegen tun? Ist da Sport und Bewegung tatsächlich ein probates Mittel, um die eigene schwierige Phase, die eigene Erschöpfung ein bisschen zu lindern?
Ja, ich denke, man muss es immer auch ein bisschen differenziert sehen. Also Sport und Bewegung, und das wissen wir mittlerweile, hat eine hohe Evidenz dafür, dass es Gesundheit erhalten kann, Gesundheit unterstützen kann, aber es ist ein Teilaspekt. Und wichtig ist, dass wir in diesem Kontext natürlich auch berücksichtigen, dass es natürlich auch Beschwerdebilder gibt, die sich darüber hinaus entwickeln können und die auch schwerwiegender sind und wo Sport und Bewegung nicht ausreicht. Und ich rate dann immer auch früh das Thema letztlich auch mit seinem Hausarzt zu wählen und dann auch spezifische, auch Spezialisten dann aufzusuchen, um nicht zu verpassen, dass man doch in eine, also mehr als eine Befindlichkeitsstörung hat, sondern vielleicht auch eine depressive Episode oder depressive Erkrankung entwickelt hat und die natürlich dann auch behandelt gehört. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, Sport und Bewegung, und das wissen wir seit langem, hat präventive Effekte auch im Hinblick auf die psychische Gesundheit. Wir sprechen sehr viel über körperliche Gesundheit und die Sportmedizin macht das sehr viel, dass sie sehr viel propagiert, Sport und Bewegung für eine bessere körperliche Gesundheit. Aber wir wissen genauso, dass Sport und Bewegung auch bei vielen psychischen Problemen und Erkrankungen präventiv sehr hilfreich sein kann. Das sind Depressionen zum Beispiel, Angsterkrankungen zum Beispiel, aber auch insbesondere bei Älteren zum Beispiel dementive Erkrankungen.
Machen wir es nochmal ein bisschen konkret. Auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ja ausdrücklich, im Umgang mit Covid-19 auf viel Bewegung zu setzen. Was passiert denn da genau, wenn ich mich beispielsweise regelmäßig zu einer sportlichen Betätigung oder sei es auch nur zu einem Spaziergang an die frische Luft bewege?
Zum einen müssen Sie unterscheiden, wir haben so die unspezifischen Faktoren der Bewegung. Das ist zum einen, dass wenn ich natürlich regelmäßig mich bewege, dann verbessere ich meine körperliche Gesundheit. Das habe ich gerade kurz exemplarisch auch dargelegt. Und das erlebe ich ja als Wohltun. Das ist erst einmal ein unspezifischer Faktor. Dann das Zweite ist, ich habe Faktoren, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich regelmäßig bewege, vielleicht sogar auch kleine Erfolge sehe, dass ich weitere Strecken mich bewegen kann, dass ich vielleicht sogar auch mein Tempo auch ein Stück weit beim Laufen steigern kann. Dann erlebe ich das als eine gewisse Selbstwirksamkeit und das kann auch mich selber insgesamt auch stärken. Aber da muss man momentan natürlich in der Pandemie so ein bisschen auch ein Fragezeichen hinterstellen, tun wir ja Sport und Bewegung auch in der Regel in Gesellschaft. Das ist natürlich momentan stark eingeschränkt. Wir müssen uns alle an die Maßnahmen halten, das ist sehr wichtig, sodass dieser soziale Aspekt des Sports nicht so momentan umsetzbar ist, wie wir das vor Pandemiezeiten kannten. Dazu kann ich gleich nochmal etwas sagen. Und dann gibt es so spezifische neurobiologische, neuroendokrinologische Faktoren, die so direkte Aspekte auch von Sport und Bewegung auf den Körper sind.
Wenn Sie diese soziale Dimension ansprechen, merken wir jetzt gerade in dieser Pandemie, wo wir uns maximal alleine oder mit einem anderen Menschen draußen zum Sport verabreden können, der beispielsweise Joggen oder Radfahren heißt, merken wir in dieser Zeit, wie wichtig Sport oder auch dadurch Sportvereine für die gesamtgesellschaftliche Gesundheit sind?
Ja, ich denke schon, dass wir reden ja sehr viel in der öffentlichen Diskussion, vor allem letztlich über den Leistungssport, über zumindest, ich komme ja hier aus der Schweiz, im Sommer gab es eine große Diskussion, dass man mit einem großen finanziellen Paket den Sport, den Leistungssport vor allem unterstützt hat. Aber man darf auch nicht vergessen, dass insbesondere auch der Breitensport und diese ganzen Sportvereine eine extrem wichtige Funktion haben und natürlich auch eine gewisse Unterstützung auch brauchen und dass sie eine hohe gesellschaftliche Aufgabe nachkommen. Das sind immerhin Orte, wo sich Menschen treffen, wo sie gemeinsam Sport treiben. Aber der Sport ist ja häufig auch der Grund, warum man sich trifft. Und viele bleiben dann noch zusammen. Und das hat eine sehr wichtige soziale Funktion, wo Freundschaften entstehen. Und das fällt momentan weg.
Die westlichen Gesellschaften insgesamt leiden ja unter Bewegungsmangel. Das ist lange erwiesen und das ist immer wieder Thema. Jetzt aber zum Beispiel in dieser Pandemie sieht man viele Spaziergänger, viele Jogger draußen, trotz kalter Temperaturen, trotz Schneefall ab und zu. Was glauben Sie, wird von Corona am Ende übrig sein? Werden wir nachher ein größeres Bewusstsein haben, wie wichtig für uns alle Bewegung und Sport ist?
Ja, das hoffe ich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob sich die Menschen wirklich mehr bewegen. Ich glaube, dass man sieht sicherlich mehr Leute draußen, aber das sind natürlich auch viel die Menschen, die es gewohnt sind, sich zu bewegen. Und es gibt auch relativ viele Studien, die zeigen, dass wir uns insgesamt einfach viel weniger bewegen in der Pandemie. Schon vor der Pandemie hatten wir eine Pandemie des Bewegungsmangels und wir müssen einfach aufpassen, dass sich diese Pandemie nicht einfach noch verstärkt. Und das ist das Wesentliche. Und viele Menschen sind es auch vor Corona nicht gewohnt gewesen, sich sportlich zu betätigen. Und wenn ich das nicht gewohnt bin und dann zudem auch noch eine gewisse soziale Anleitung wegfällt, weil Vereine geschlossen sind, Fitnessstudios geschlossen sind, dann ist es für diese Menschen einfach sehr viel schwieriger, in einer Pandemie ohne dann auch die Möglichkeiten von gewissen Vorbildern zu haben, sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass wir mitnehmen, dass Sport und Bewegung wichtig ist. Aber meine Sorge ist, dass sich einfach sehr viele Menschen eher noch weniger bewegt haben in der Pandemie.
Was sind die Folgen davon?
Genau, also wir haben grundsätzlich einfach Folgen für die körperliche und die psychische Gesundheit. Für die körperliche Gesundheit ist es lange bekannt, hat es Folgen für das Herz-Kreislauf-System, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen treten vermehrt auf. Wir haben Erkrankungen aus dem metabolischen Erkrankungsspektrum, das ist insbesondere der Diabetes mellitus zu nennen. Ja, eine gute Wirksamkeit oder gute Therapie dagegen ist, dass wir uns regelmäßig einfach bewegen. Und ich empfehle, dass wir in Pandemiezeiten, wenn wir in Zeiten von Homeoffice, in Zeiten, wo soziale Kontakte beschränkt sind, wo man weniger in die öffentlichen, in die Innenstädte geht, dass man sich einfach vornimmt, dass man sich mindestens einmal pro Tag mindestens eine Stunde spazieren geht, Sport macht, rausgeht und sich bewegt. Und die Auflagen lassen das zu. Menschen dürfen nach draußen gehen. Man soll sicherlich auf die Sicherheitsabstände achten und mindestens einmal pro Tag hinausgehen und sich bewegen.
Rät der Sportpsychiater Dr. Malte Clausen. Sie finden dieses Gespräch auch online auf deutschlandfunk.de/sport oder in unserer Audiothek-App. Gleich 7:30, damit kommen wir zum Wintersport hier in Sport am Samstag. 13 Mal war Felix Loch schon Weltmeister. In dieser Saison, nach nicht so erfolgreichen Jahren, unbesiegbar. 8 Weltcupsiege in 8 Rennen. Bei der WM auf der Heimbahn am Königssee aber wird es am Ende Silber. Florian Hecht berichtet.
Es war eng, es war spannend, es war Rennrudeln vom Allerfeinsten. Jeweils nur 2/1000stel trennten sowohl bei den Doppelsitzern als auch bei den Herren im Einzel die beiden Führenden nach dem ersten Durchgang. Umgerechnet etwa 6 Zentimeter. War aber nicht genug für Felix Loch, der im zweiten Durchgang den Russen Roman Repilov vorbeiziehen lassen musste.
Es waren halt einfach schwierige Bedingungen, weil es wirklich halt sehr, sehr warm war. Und deswegen, ich bin mit dem zweiten Platz trotzdem mega happy hier zu Hause mit der Medaille. Was will man mehr?
Den Vorsprung aus Lauf 1, den baute dagegen das Doppel Toni Eckert und Sascha Benneken im zweiten aus. Gold für die Titelverteidiger, die damit zum 4. Mal in Serie Weltmeister geworden sind.
Das ist ja unglaublich. Ich meine, klar, jeder weiß, jede Serie bricht irgendwann mal. Und umso mehr Rennen das werden, umso schwieriger wird das auch immer wieder, das so abzurufen, dass man das auch wirklich wieder so hinbiegt.
Auf Platz 2 Tobias Wendel und Tobias Alt, bei denen knapp geschlagen die Silbermedaille um den Hals baumelte.
Morgen dann die Frauen- und die Teamstaffel. Beim Bob-Weltcup in Innsbruck-Igels hat sich Francesco Friedrich zum vierten Mal den Gesamtweltcup gesichert. Enttäuschender Tag für die deutschen Alpinsportler. Lino Strasser wurde beim Slalom in Chamonix 17. beim Sieg des Franzosen Clément Noël und beim Super-G der Frauen in Garmisch-Partenkirchen jubelte, wie Martin Raspe berichtet, eine Schweizerin.
Für Kira Weidle lief's bei weitem nicht optimal beim Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen. Platz 23 im ersten von zwei Super-Gs. Das Ergebnis blieb deutlich hinter der Zielstellung, nämlich unter die Top 15 zu kommen, zurück. Vor allem an den Schlüsselstellen der Strecke verlor Kira Weidle doch zu viele Zehntelsekunden und am Ende waren es 2 Sekunden Rückstand auf die Siegerin. Lara Gut-Berami aus der Schweiz gewann schon ihren dritten Super-G der Saison. Eher überraschend die Plätze 2 und 3 für Kaiser Wyckoff Lie aus Norwegen und die Kanadierin Marie-Michelle Gagnon. Auch eine zweite deutsche Rennläuferin war noch am Start. Die junge Anna Schillinger aus Regensburg fuhr in Garmisch-Partenkirchen ihr erstes Weltcuprennen. Wenn auch nicht unter die besten 30, aber sie kam immerhin ins Ziel.
Es ist die Generalprobe für die WM in Cortina d'Ampezzo, die in einer Woche beginnt. Dann wird auch Christoph Innerhofer dabei sein. Vor 10 Jahren Weltmeister in Garmisch-Partenkirchen. Jetzt steht für den Südtiroler eine Heim-WM an. Meine Frage an ihn, sollte das mit 36 noch einmal ein großes Highlight am Ende der Karriere sein?
Das Wort Ende gefällt mir nicht, also ich hoffe, das ist noch lange nicht das Ende. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Heim-WM, das ist sicher ganz was Besonderes und ich werde sicherlich das Beste geben und ich weiß, dass bei Großereignissen nur die Medaillen zählen und das Motto wird sein, alles oder nichts.
Wie stellen Sie sich das vor, eine Heim-WM ohne Zuschauer?
Ja, mittlerweile haben wir uns leider daran gewöhnt, also der Mensch ist ein Gewöhnungstier, man gewöhnt sich gleich an alles und ehrlich gesagt ist gar nicht mehr komisch, bei den Rennen zu sein ohne Zuschauer. Es ist natürlich sehr schade, weil ich eine Stunde weg von Cortina wohne und natürlich viele Fans dort gern gekommen wären, mir die Daumen zu drücken und mich anzufeuern. Und das ist das, was mir am meisten leid tut, ja, dass das leider nicht möglich ist.
Sie selbst waren ja infiziert, Sie hatten Corona. Geht es Ihnen inzwischen wieder gut?
Ja, also ich hatte Corona Anfang Jänner, also wirklich erst seit Kurzem. Es war ein Schock für mich. Ich war sehr überrascht, negativ überrascht. Ich dachte, es war eine einfache Verkühlung. Leider ist es nicht wie eine normale Grippe. Also ich kenne es nach wie vor, auch wenn ich mittlerweile seit fast 2 Wochen negativ bin. Aber mein Körper ist leider noch nicht so fit, wie er vorher war.
Wie macht sich das bemerkbar? Können Sie das irgendwie festmachen an Zahlen oder an Werten?
Einfach die Lungenleistung ist viel schlechter und die Erholung ist viel schlechter. Mein Gefühl ist einfach, dass mein Körper Mühe hat, Laktat abzubauen. Meine Lunge hat Mühe, die Leistung zu bringen, was sie gewohnt war. Und durch das hat man auch einen höheren Puls, weil es fast das Herz das ausgleicht, was die Lunge schlechter hat. Und ich habe ja auch die Leistungstest gemacht und dort war die Sauerstoffaufnahme von der Lunge, also die war um mehr als 30% schlechter wie normal.
Was heißt das für einen Leistungssportler, der ja seine ganze körperliche Kraft auch braucht, weil wenn man da bei einer Abfahrt oder einem Super-G den Berg runterrast?
Ja, das mit dem Sauerstoff ist dann für einen Skifahrer nicht so ein großes Problem, hat man meinen Arzt erklärt. Natürlich ist das schon eine kleine Katastrophe für einen Skifahrer. Für einen Ausdauersportler wäre das eine Vollkatastrophe. Ich habe jetzt einfach gemerkt, dass ich ein bisschen weniger trainieren muss, damit dass ich mich wieder erhole und damit dass ich dann trotzdem schaffe, recht fit auf den Start zu gehen und einfach die 2 Minuten dann in die Zähne zu beißen und einfach versuche, mich noch mehr zu pushen, auch wenn ich von den Haxen her vielleicht eher ein bisschen mehr ein müdes Gefühl habe, dass ich dann einfach durch die Aggressivität das ausgleichen kann.
Wie haben Sie diese Zeit der Erkrankung erlebt? Was war da für Sie am schwersten?
Ja, das war echt nicht eine schöne Zeit. Es war das Schlimmste mental, einfach die Ungewissheit. Wie lange werde ich positiv sein? Schaffe ich es, zu den nächsten Rennen wieder gesund zu werden oder nicht? Und einfach die Frage, wie viel verliere ich einfach an meiner Form? Weil das weiß man letztendlich erst wieder, wenn man muss Top-Leistung bringen. Natürlich noch der Rennen in Kitzbühel war ich da schon ein wenig erleichtert, aber ich bin nach wie vor ein bisschen besorgt, wenn ich einfach merke, dass ich nach dem Training ein leichtes Druckgefühl in der Brust habe, weil das heißt einfach, dass die Lunge nur Mühe hat, einfach die Leistung zu bringen, was davor gebraucht hat.
Was haben Sie für sich in dieser Zeit gelernt?
Ich habe eigentlich gar nichts gelernt. Also mir ist die Decke auf den Kopf gefallen, ich habe die Vorhänge gesehen wie ein Gefängnis und ich muss sagen, ich habe jetzt noch mehr Angst vor Corona, wie ich es davor gehabt habe. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist in der Wirtschaft. Also ich habe viel Zeit gehabt, über Wirtschaft zu lesen und Videos zu schauen. Ich bin ja sehr wirtschaftsbegeistert, deswegen bin ich da einfach up to date und habe viel Zeit gehabt, also für mich zu viel Zeit.
Warum haben Sie jetzt noch mehr Angst als vorher?
Ja, weil ich einfach gesehen habe, das ist nicht wie, nur wie eine Grippe und ich kann jetzt noch besser verstehen, meine Kollegen, die was stark gehabt haben, aber die was weniger intensiv gehabt haben, einfach wo sie sagen, ich bin einfach nicht mehr so fit und das dauert Wochen und Monate. Und man braucht echt Glück, dass man es relativ harmlos erwischt und ihr noch mehr Angst, weil ich sehe, wie schnell man das bekommen kann. Also ich kenne so viele Leute, und mich inklusive, was gar nicht wissen, wo ich es aufgeklappt habe. Ich bin so vorsichtig, ich greife die Türklinken nur mit dem Ellenbogen, mache ich sie auf. Beim Buffet bin ich mit Handschuhe oder mit der Serviette, damit ich nicht das Besteck von den anderen angreife. Ich habe immer das Desinfektionsschäl mit. Also die Leute haben manchmal schon geglaubt von meinem Team vorher, ich spinne von laut, dass ich vorsichtig bin. Und tatsächlich, nachdem sie es gehabt haben, bin ich eigentlich noch vorsichtiger. Also mehr geht nicht.
Sagt Christoph Innerhofer im Deutschlandfunk. Eine längere Version des Gesprächs finden Sie online auf deutschlandfunk.de/sport. Nach der alpinen WM findet Ende Februar eine nordische Ski-WM statt in Oberstdorf. Auf dem Weg dorthin haben die deutschen Skispringer in Willingen heute erneut sehr zu kämpfen gehabt. Volker Hirt.
Große Enttäuschung für das deutsche Team. Nur drei aus dem deutschen Sextett konnten sich überhaupt für den Finaldurchgang qualifizieren. Markus Eisenbichler zunächst Fünfter, aber es gab keine Steigerung. Am Ende nur Rang 8. Steigern konnte sich nur Karl Geiger. Das musste er auch. 20. nach dem ersten Durchgang. Am Ende stand Rang 11, 24. Pius Paschke. Es gab einen norwegischen Doppelsieg, die Nummer 1 im Weltcup. Halvor Egner Granerud konnte seine Führung ausbauen. Er gewann vor seinem Landsmann Daniel André Tande und dem Vierschanzenturniersieger Kamil Stoch aus Polen.
Ebenfalls Heimweltcup für die Skispringerinnen. Über schwierige Bedingungen in Titisee-Neustadt berichtet Martin Thiel.
Schneefraß durch Dauerregen. Das Schanzenteam in Titisee-Neustadt kämpfte gegen das nicht enden wollende Nass von oben, schaffte aber faire Bedingungen und auch der Wind hatte ein Einsehen. Trotzdem kamen nicht alle deutschen Skispringerinnen mit der Hochfürstschanze zurecht. Nur 3 von 8 erreichten das Finale. Am besten machte es Katharina Althaus. Die Oberstdorferin flog 115,5 und 123,5 Meter weit und wurde gute Neunte. Die Beste bei der Frauenpremiere in Titisee-Neustadt war Marita Kramer aus Österreich. Silje Opset Norwegen und Emma Klinek Slowenien wurden Zweite und Dritte.
3 Wettkämpfe, jeden Tag länger. Das Seefeld-Trippel ist ein besonderer Wettbewerb für die nordischen Kombinierer, die weiter von einem Norweger dominiert werden. Mehr dazu von Raimo Hinsdorf.
Am zweiten Tag des Seefeld-Triples war auch die Laufstrecke länger, nämlich 10 Kilometer. Und doch profitierte Favorit Jarl Magnus Rieber von seiner Sprungstärke und von seinem Vorsprung nach dem Auftakt. Der Norweger siegte überlegen vor Akito Watabe aus Japan und dem Finnen Ilkka Hirola. Rieber steht damit vor dem Gesamtsieg bei der traditionsreichen Wettkampfserie in Tirol. Hinter dem Spitzentrio folgten 3 deutsche Kombinierer. Erik Frenzel auf Rang 4, direkt dahinter Vinzenz Geiger und Fabian Riesle. Alle 3 konnten mit einem starken Auftritt in der Loipe den Rückstand auf Jarl Magnus Rieber auf unter 1 Minute begrenzen. Und so dürfen zumindest Frenzel, Geiger und Riesle am Abschlusstag mit 2 Sprüngen und einem 15-Kilometer-Lauf noch vom Podium beim Seefeld-Triple träumen.
Sport am Samstag im Deutschlandfunk. Ende 2020 hatte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel über schwere Vorwürfe mehrerer Turnerinnen gegen ihre Trainerin am Stützpunkt in Chemnitz berichtet. Es geht um psychische Gewalt und Medikamentenmissbrauch. Ein Gutachten im Auftrag des Deutschen Turnerbunds sieht schwerwiegende Pflichtverletzungen der Trainerin, die alles nach wie vor bestreitet. Eine schwierige Situation für Deutschlands beste Turnerin Pauline Schäfer, die weiter in Chemnitz trainiert.
Es gestaltet sich natürlich für uns äußerst schwierig. Der menschliche Umgang ist nach der Veröffentlichung nicht wirklich besser geworden, aber wir sind da ja noch in der Aufarbeitung.
Mittlerweile hat sich das Präsidium des Deutschen Turnerbundes in einem persönlichen Brief bei den betroffenen Athletinnen für die Fehleinschätzung der Vorkommnisse in Chemnitz entschuldigt. Pauline Schäfer, reicht das noch nicht?
Wenn das System sich wirklich ändern soll, dann müssen auf jeden Fall personelle Konsequenzen folgen.
Die personellen Konsequenzen in Chemnitz sind nicht unumstritten. Der Vereinsvorsitzende will die Trainerin nicht entlassen und auch die Eltern der Turnkinder ergreifen für die beschuldigte Partei. Nach Ansicht von Pauline wurden Teile der Elternschaft aber bei dem veröffentlichten Brief zur Unterschrift genötigt.
Einige Eltern sind auch auf uns schon zugekommen, haben gesagt, sie haben Angst davor, sich negativ zu äußern, aus Angst vor den Konsequenzen für ihre Töchter.
Stellt sich die Frage, wie soll es weitergehen? Welche generellen Schlüsse zieht der Turnsport aus den Vorkommnissen in Chemnitz? Im Sportausschuss des Bundestages wird diskutiert, ob nicht standardisierte Umgangsweisen mit Kindern im Bereich Leistungssport etabliert werden müssen. Pauline Schäfer.
Ich denke, wenn es angesprochen wird, was sowieso schon schwierig genug ist für die Betroffenen, dass er dann nicht einfach wegsieht und versucht, das irgendwie klein zu halten. Und ich glaube, da müsste man auf jeden Fall noch einiges optimieren, dass vielleicht der Deutsche Turnerbund Kontrollmechanismen einbaut, um einfach das Wohl der Athleten ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, sondern einfach zu verbessern, ja.
Pauline selbst hat sich für das laufende Jahr viel vorgenommen. Das Abitur und die Nominierung für die Olympischen Spiele in Tokio. Beides nicht einfach im Chemnitzer Lebens- und Trainingsumfeld.
Es ist natürlich im Moment sehr, sehr schwierig. Es ist eine sehr intensive Zeit und auch eine Zeit, die einen emotional nicht ganz kalt lässt. Aber trotzdem habe ich meine Leute um mich herum, die mich jeden Tag unterstützen, meine Trainer. Und ja, meine Schwester, mein Freund, meine Familie. Und so kann ich das doch ganz gut handeln, ja.
Pauline Schäfer im Beitrag von Thomas Bramel. Kurzer Blick in die Bundesliga. Nkunku in der 50. Minute mit dem 1:0 für Leipzig gegen Leverkusen. Olympia ist das Ziel. Das gilt auch für Amanal Petros, der zurzeit im Trainingslager in Kenia sich auf den Olympischen Marathon vorbereitet, so er denn stattfinden wird im Sommer in Tokio. Seit seinem überraschenden deutschen Rekord im Dezember gilt er als die große Marathonhoffnung aus Deutschland. Frauke Hein erzählt seine bewegende Lebensgeschichte.
Es ist der Nikolaustag im vergangenen Jahr, der Amanal Petros wohl besonders in Erinnerung bleiben wird. Eine Verwechslung verhilft ihm mit zum Rekord. Denn er erwischt nach dem Start den falschen Pacemaker und ist viel zu schnell unterwegs.
Als ich bei Kilometer 15 war, hatte ich genau das Gefühl, als ich bei Kilometer 5 war. Und dann dachte ich, wow, mein Gott, mit so einem geiles Gefühl darf man ja nicht unsicher sein. Und ich dachte, also ich habe das jetzt angefangen und ich muss dann durchziehen.
Mental stark und körperlich fit hat das geklappt. Petros hat durchgezogen und lief 2 Stunden, 7 Minuten und 18 Sekunden. Trainer Tono Kirschbaum muss kaum überrascht gewesen sein.
Er verfügt eben halt wirklich über die notwendige Lockerheit, an Wettkämpfe heranzugehen. Hat keine Angst auch vor großen Namen und großen Rennen. Und ist dann aber eben, wenn es drauf ankommt, fokussiert. Und wie man jetzt ja in Valencia gesehen hat, eben halt auch bereit, mal ein Risiko zu gehen.
Vorher hatte der 25-Jährige wochenlang in der Höhe trainiert, ist Umfänge von mehr als 200 Kilometern pro Woche gelaufen. Und das, nachdem das Jahr 2020 alles andere als einfach war.
Ich persönlich habe mich brutal hart für Olympia vorbereitet und gearbeitet. Also Finanzierung, Zeit, Kraft verloren. Es war trotzdem wieder sehr hart, um wieder reinzukommen. Weil ich hatte ja schon mehrere Monate Pause gemacht und das hat so viel Kraft gekostet.
Amanal Petros ist in Eritrea geboren. Er war 2 Jahre alt, als seine Familie mit ihm nach Äthiopien floh. Dort wuchs er auf einer kleinen Farm auf. Mit 16 floh er dann ein zweites Mal alleine nach Deutschland.
Es gab halt immer so Bürgerkrieg und man fühlte sich dann natürlich unsicher. Klar, man kann leben, aber ist dann halt unsicher. Du weißt gar nicht, ob du morgen lebst oder nicht.
Deshalb ist er weggegangen. Seine Mutter und die beiden jüngeren Schwestern blieben. Und sie lebten bis zuletzt in der äthiopischen Region Tigray. Jetzt ist das Krisengebiet von der Außenwelt abgeschnitten. Es herrscht Krieg. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, kein Telefon und kein Internet.
Da sterben die viele unschuldige Menschen und die tun mir so leid. Diese Flucht dauert so mehr als 4 Tage, 3 Tage. Und sterben auch auf dem Weg so viele Leute und werden auch viele Frauen vergewaltigt. Es ist eine sehr traurige Sache und das machte mich echt fertig. Ja, dass ich selber, also ich persönlich mal bis heute gar keinen Kontakt habe. Das ist so schlimm.
Seit mittlerweile rund 2 Monaten hat Petros keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Rund 70.000 Äthiopier sollen schon in den Sudan geflüchtet sein.
Ich gehe davon aus, dass die immer noch in Tigray sind, aber ich weiß wirklich nicht, wo die sind. Die können nicht zu Hause sein. Also Leute in der Stadt wurden schon erschossen. Einfach so, ohne Grund.
Am liebsten würde er sich selbst auf die Suche machen. Aber das ist zu gefährlich. Außerdem könnte seine Familie überall sein.
Ich weiß, dass die irgendwo verstecken sind. Irgendwo im Wald, wo es sicher ist, wo es keiner ist.
Das tägliche Training lenkt ihn von den Sorgen ab. Sobald er aber wieder zu Hause ist, durchforstet er das Internet nach Neuigkeiten. Immer wieder findet er Videos von der Situation in Tigray, die Menschen nach ihrer Flucht ins Internet gestellt haben, erzählt er.
Wenn ich das sehe, dann macht mich natürlich fertig und bin natürlich traurig. Aber davor muss ich ja Vormittag und Nachmittag auch noch natürlich trainieren. Und Gott sei Dank, das hilft mir dann. Dadurch werde ich dann auch natürlich irgendwann müde.
Es hilft ihm, überhaupt einschlafen zu können. Seine Idee, dass Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes ihn bei der Suche nach seiner Familie vor Ort unterstützen könnten, ist schwierig umzusetzen.
Man braucht Zeit dafür. Viele, die schlafen einfach auf dem Boden irgendwo in einem Ort. Deshalb wird natürlich nicht leicht sein.
Die Gedanken an seine Familie begleiten ihn jeden Tag. So wie bei seiner Ankunft in Bielefeld vor 9 Jahren. Da war Petros 16 Jahre alt. Er machte seinen Realschulabschluss, fand Anschluss durch den Sport und wurde deutscher Staatsbürger. Mittlerweile ist er Sportsoldat und trainiert am Olympiastützpunkt in Bochum.
Das ist so krass. Selbst einige Leute aus der Heimat, die sagen mir, du bist echt zu deutsch für mich. Diese Pünktlichkeit zum Beispiel war für mich sehr schwer am Anfang. Jetzt habe ich mich mehr oder weniger verbessert, natürlich.
Der 25-Jährige möchte nicht nur Vorbild sein für andere geflüchtete Menschen in Deutschland, sondern auch im Sommer bei den Olympischen Spielen seinen erst 3. Marathon laufen. Und wenn er daran denkt, strahlen seine braunen Augen.
Ich kann noch mehr und ich möchte noch mehr zeigen.
Amanal Petros im Beitrag von Frauke Hein. Heute genau vor 5 Jahren ereignete sich in Melbourne das hier.
Jetzt ist der Ball im Haus! Serena Williams spielt den Vorne-Ends aus und die Australian Open-Siegerin 2016 heißt Angelique Kerber.
Angelique Kerber holte sich den Sieg bei den Australian Open, der erste von inzwischen 3 Grand-Slam-Titeln. Morgen wählt der Deutsche Tennisbund einen neuen Präsidenten. Gegenkandidat von Amtsinhaber Ulrich Klaus ist Dietloff von Arnim, Präsident des Verbands am Niederrhein. Von ihm wollte ich wissen, warum es seit diesem Sieg von Angelique Kerber nicht den erhofften Boom im deutschen Tennis gegeben hat.
Na, ich glaube, die Frage ist vielleicht nicht ganz richtig. Wir sind nach wie vor ein toll aufgestellter Tennisverband. Wir haben stabile Mitgliedszahlen. Und wenn man das mit anderen Sportarten so vergleicht, dann ist das schon ein tolles Ergebnis. Es wird mehr Tennis gespielt in Deutschland in den vergangenen Jahren. Sicherlich auch unterstützt durch Angie Kerber, sicherlich auch unterstützt durch Alexander Zverev, dass wir wieder mehr in den Medien sind. Aber wir sehen, ich sag mal, Land auf, Land ab, dass der Sport funktioniert und funktioniert in den Vereinen. Und das ist die positive Nachricht zum Tennis.
Wenn Sie antreten mit der Botschaft, unser Sport funktioniert, wir haben gute Mitgliederzahlen, dann müssen Sie erklären, warum Sie trotzdem etwas anders und besser machen wollen als neuer DTB-Präsident.
Also, ich glaube, wir haben eine Aufgabe, die Kommunikation in unseren vielen Verbänden, das ist der DTB, das sind die Landesverbände, das geht runter zum Teil in die Bezirke, die kann und die sollte auch besser werden. Denn dadurch können wir uns eigentlich stärker aufstellen. Ein Beispiel in der Kommunikation ist zum Beispiel, ich glaube, wir müssen lauter sagen, dass Tennisspielen zu Corona-Zeiten nicht das Problem ist, sondern Teil der Lösung. Wenn der Sport verboten ist, dann müssen wir den Individualsport anders betrachten. Es hat bisher keine Gefahr gegeben und es ist auch keine Gefahr, wenn man auf 600 Quadratmetern zu 2 Tennis spielt. Das müssen wir zum Beispiel ein bisschen deutlicher in den Vordergrund schieben. Und wenn wir mit den Politikern irgendwo in Deutschland darüber reden, haben die auch Verständnis für diese Position und sind zum Teil daran, auch gleich am Arbeiten und die Tennisplätze wieder schneller aufzumachen.
Also Tennis braucht eine bessere Lobbyarbeit und muss da näher an den Fußball zum Beispiel ran.
Aber wir müssen nicht näher an den Fußball ran. Ja, aber vielleicht brauchen wir, ich will ja nicht sagen, Lobbyarbeit ist übertrieben. Wir brauchen manchmal auch eine bessere Kommunikation, damit Sie auch wissen, wenn Sie mich zu Anfang vielleicht einen negativen Statement gefragt haben, dass sie sagen, wir sind im Tennis gut aufgestellt, wir sind weltweit der stärkste Mitgliederverband, wir haben gute Vereine, wir machen gute Arbeit und wir haben viele Kinder und Jugendliche, die begeistert Tennis spielen, das wird eher mehr und das müssen wir ein bisschen deutlicher nur rausstellen und erklären, dass wir so erfolgreich sind.
Jetzt haben Sie gesagt, 4 Punkte sind Ihnen wichtig, Kommunikation, Marketing, Vermarktung und Strukturreform, das ist gerade auch bei Ihnen schon ein bisschen angeklungen, Sie kommen ja aus der Werbebranche. Kommunikation und Marketing ist sozusagen Ihr Fachgebiet. Was haben Sie sportfachlich den Mitgliedern und den Mitgliedsverbänden anzubieten?
Also vom Sport her, glaube ich, ist der Tennissport sehr gut aufgestellt. Wir haben von den 1,4 Mitgliedern viele, viele, die begeistert die sogenannten Nebenspiele, also Turnierspiele in Mannschaften machen, wo Vereine gegeneinander spielen. Da haben wir eine ganz stabile Basis und auch diese Basis muss irgendwie dargestellt werden für unsere Spieler auf einer Plattform und die Plattform muss auch vermarktet werden. Da sehen Sie, das mache ich als Agenturmensch. Ich bin aber eher, komme ich aus dem Tennis, da ich lange
auch, sage ich mal, schon seit über 40 Jahren, 50 Jahren Tennis spiele selber, auch heute noch in der Mannschaft. Und deswegen können wir das näher verknüpfen und einfach den Tennissport besser darstellen. Und das dritte Thema ist auch tatsächlich, den DTB zeitgemäß aufzustellen. Ich glaube, wir brauchen in den nächsten Jahren professionellere Strukturen. Das ist auch Ziel des Gremiums, das zu machen. Und das wird eine, ich sag mal, schöne, spannende Aufgabe, die wir hoffentlich in 3 Jahren auch schaffen werden.
Sie haben auch in einem Interview schon gesagt, es gäbe keine Lager im DTB. Sie haben ja auch schon die erfolgreichen Jahre angesprochen. Sie wollen auch mit ähnlichem Personal das machen wie der bisherige DTB-Präsident Ulrich Klaus. Warum sollte es überhaupt einen Wechsel dann geben?
Also mit dem Wechsel, ich stehe für bestimmte Ziele und die habe ich auch, sage ich mal, den Mitgliedsverbänden dargestellt, ein bisschen was hier in Kurzform ist und wie ich das anpacken will. Jetzt wollen wir gucken, ohne dass ich irgendeine Kritik an dem bestehenden Präsidium äußere, habe ich gesagt, wie ich das machen will, was ich mir vorstellen kann, was man im DTB tun kann, wie man den DTB besser aufstellen kann, darstellen kann. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie die Wahl morgen ausgeht.
Tennis hat ja immer noch ein eher elitäres Image. Gleichzeitig steht der Sport auch nicht für die großen Innovationen wie vielleicht andere Sportarten. Wie soll Ihrer Meinung nach Tennis in der Zukunft aussehen?
Ich glaube nicht, jeder Sport muss innovativ sein oder was immer. Fußball, ob es innovativ ist oder nicht, oder wenn ich sage Handball, ist das innovativ oder nicht. Prinzipiell der Kern des Sportes beim Tennis, der funktioniert, der ist prächtig aufgestellt. Ich habe die Möglichkeit, ob jung oder alt Tennis zu spielen, ob Mädchen oder Junge. Alle machen das mit der gleichen Begeisterung. Ich kann in der Halle spielen, ich kann draußen spielen. Ich kann auf unterschiedlichen Bewegen spielen. Da müssen wir nicht unbedingt, was Sie sagen, innovativ sein oder die Regeln ändern oder was immer. Man sieht, dass das Tennis funktioniert und deswegen muss man am Sport grundsätzlich gar nichts ändern.
Das heißt, so wie der Tennissport sich darstellt und präsentiert, insgesamt sind Sie eigentlich sehr zufrieden?
Nee, das ging jetzt nur um den Sport. Wir können uns besser darstellen, das können wir machen. Und es ist sicherlich auch ein Ziel, dass, was man auch sieht, dass es eine Zielsetzung ist, Tennis zum Beispiel mehr ins Fernsehen zu bringen oder was immer wir da tun können, was wir anstoßen können, internationale Turniere vielleicht nach Deutschland zu bringen. All solche Ziele im Tennis, die haben nicht mit dem Kern des Sports zu tun, aber das sollte schon ein Ziel sein, um Tennis, sag ich mal, noch besser aufzustellen.
Sagt Dietloff von Arnim, der morgen zum DTB-Präsidenten gewählt werden möchte. Wir kommen am Ende der Sendung noch einmal zum Fußball. Zurück in Südamerika ist heute im Vereinsfußball der wichtigste Tag des Jahres, das Finale der Copa Libertadores der südamerikanischen Champions League. Austragungsort das Maracanã in Rio de Janeiro, wo sich der FC Santos und Palmeiras São Paulo gegenüberstehen. Ein rein brasilianisches Finale. Und das in einem Jahr, in dem in Brasilien die Pandemie besonders heftig wütet. Victor Coco mit einem politisch viralen Ausblick auf das Endspiel.
Samba-Trommeln begleiten spektakuläre Luftaufnahmen, wie sie nur Rio de Janeiro bietet. Strände, Zuckerhut und die famose Christusstatue. Zu ihren Füßen der Pokal der Libertadores. So inszeniert der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL das Endspiel der Copa in einem Werbeclip. Beim Verband ist man stolz darauf, das Turnier über die Bühne gebracht zu haben. Mit Charterflügen für die Teams und einem strikten Pandemieprotokoll, zu dem auch tausende Corona-Tests gehörten. 98% negativ, heißt es. Die Bubble hat funktioniert. Tatsache ist aber auch, durch die Missachtung von Quarantäne sorgte man nicht nur für einige diplomatische Konflikte, sondern auch für über 100 Infektionen von Protagonisten. Allein die 4 Halbfinalisten kamen im Turnierverlauf auf über 60 Infizierte. Finalist Palmeiras musste zwischenzeitlich 22 Akteure ersetzen. Auch den Trainer erwischte es gleich 2-mal. Der Co-Trainer João Martins übernahm das Kommando und stellte nach dem Viertelfinale im Dezember fest:
Wir haben eindeutig physische Schwächen bei Spielern nach der Infektion. Viele denken, die Spieler kommen zurück und es geht gleich weiter. Aber man darf nicht vergessen, dass es sich um ein Virus handelt, das den Körper angreift. Wir hatten 22 Fälle fast gleichzeitig. Bei ihrer Rückkehr sind die Spieler dann gerade mal bei 50%.
Quase todos na mesma altura e termos que jogar com os jogadores, se calhar nem a 50%.
Der Portugiese Martins bezieht sich auch auf den engen Terminkalender nach der Corona-Pause, durch den Palmeiras im letzten halben Jahr 60 Spiele absolvierte. In Brasilien rollte der Ball sehr schnell wieder. Vielleicht kein richtiges Zeichen, findet William De Luca aus der aktiven Fanszene von Palmeiras.
Wir haben einen Präsidenten, der die Schwere des Virus leugnet, der sich gegen die Wissenschaft ausspricht und öffentlich Stimmung gegen die Impfung macht. Das hat dafür gesorgt, dass viele Menschen denken, das Virus sei nicht so schlimm. Obwohl wir über 200.000 Tote haben, sehen Teile unserer Gesellschaft nicht den Ernst der Lage. Und der Fußball ist ein Spiegelbild davon.
Der umstrittene Präsident Jair Bolsonaro äußerte zuletzt im verschwitzten Trikot des Finalteilnehmers Santos in einer Menschentraube ohne Mundschutz:
Ich habe vor 2 Monaten mit dem Gesundheitsminister darüber gesprochen und er war der Meinung, dass 30% der Zuschauerplätze wieder belegt werden könnten. Ich weiß nicht warum, aber der brasilianische Verband hat diese Entscheidung nochmal aufgeschoben.
Die Infektions- und Opferzahlen sind derzeit auf dem höchsten Stand seit Anfang August. Dazu kommt aus dem Amazonasgebiet die akute Bedrohung der sogenannten brasilianischen Mutation, die als hoch ansteckend gilt. Aber während viele Länder ihre Grenzen zu Brasilien schließen, öffnet Rio de Janeiro wahrhaftig die Stadiontore.
Die Regierung von Rio de Janeiro genehmigt die Anwesenheit von Zuschauern im Maracanã-Stadion beim Libertadores-Finale zwischen Palmeiras und Santos.
Per Dekret genehmigte der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro beim Endspiel bis zu 10% des Fassungsvermögens des Maracanã zu nutzen. Selbst die Moderatorin im brasilianischen Fernsehen zeigt sich überrascht und ergänzt:
Wir sind mitten in einer Pandemie und wissen, dass praktisch ganz Rio de Janeiro als Risikogebiet gilt. Gestern haben wir die Absage des Karnevals veröffentlicht und heute werden Zuschauer im Maracanã zugelassen. Da verstehe ich nicht ganz die Logik der Entscheidungen.
Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL zögerte nur kurz, ließ sich dann diese Vorlage aber nicht nehmen und lud per Fingerzeig mehrere tausend Zuschauer ein. Offiziell heißt es weiter, dass das Endspiel ohne Fans stattfinde. Unverständlich für Palmeiras-Anhänger De Luca.
Die CONMEBOL erlaubt jetzt 5.000 Gäste, obwohl in allen vorherigen Spielrunden nur 150 Personen pro Spiel im Stadion zugelassen waren. Neben Stadionmitarbeitern und Spielern sind das Journalisten, Funktionäre, Sponsoren und Angehörige. Alle sollen natürlich Mundschutz tragen, aber ich halte das dennoch für ziemlich riskant. Auch viele Spezialisten kritisieren diese hohe Anzahl an Menschen auf einer Veranstaltung.
Auch wenn sich im riesigen Maracanã ein paar tausend Zuschauer aus dem Weg gehen können, ist es in einem dramatischen Moment der Pandemie wohl erneut ein falsches Zeichen. Ob auch Präsident Bolsonaro dabei sein wird, ist noch unklar. Aber die CONMEBOL stellte in einem Sonderkommuniqué fest: Kein Politiker wird nach dem Abpfiff den Pokal überreichen oder Zugang zum Spielfeld haben. William De Luca und sein Fankollektiv Palmeiras Livre, das sich gegen Homophobie und jegliche Form der Diskriminierung im Fußball einsetzt, freut diese Nachricht. Denn Bolsonaro gilt als Palmeiras-Sympathisant und suchte bei vergangenen Pokalerfolgen das Rampenlicht an der Seite der Spieler.
Bolsonaro trägt Trikots von allen Clubs. Ich finde, Bolsonaro ist ein Opportunist. Man kann ihn nicht als Palmeiras-Fan bezeichnen, sondern er benutzt Palmeiras für seine Politik.
Der Beitrag von Victor Coco am Ende dieser Sendung. Zwischen Leipzig und Leverkusen steht es weiter 1:0 nach gleich 70 gespielten Minuten. Den Spielbericht wie immer ab 22.50 Uhr hier bei uns in Sportaktuell. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann wieder. Bis hierher, danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Matthias Frieber.